Ritas Rat. Lebenshilfe zum Hören. Hallo und herzlich willkommen zu Ritas Rat, dem Podcast von und mit Rita Hagedorn. Hallo Rita.
Hallo Roy, und ich finde das so toll, dass wir uns ja wiedersehen.
87. Folge heute schon, und wir haben uns was Besonderes ausgedacht.
Ja, ganz was Besonderes. Sie haben uns heute einen Gast eingeladen, aber ich hatte den ja schon mal in einem Podcast bei Beziehung angedeutet.
Das stimmt, das stimmt. Und zwar, und jetzt wollen wir noch ein bisschen mehr wissen, wen haben wir denn heute zu Gast?
Wir haben heute die liebe Heidi Hallweg aus Großpankow hier zu Gast. Und wer bei unserem Live-Podcast dabei war, der kennt sie, der würde sie wiedererkennen. Das war der Engel bei unserem Laienspiel.
Also, wer da war, der kann jetzt sich ein Bild davon machen und der weiß denn schon, wer uns gegenüber sitzt. Aber wir begrüßen Sie erstmal. Hallo Heidi.
Hallo Roy.
Genau, und wir starten denn gleich mit dem Gespräch. Rita, du hast heute jetzt erstmal in dieser Folge frei.
Ich würde aber nur ganz gerne noch sagen, dass ich die Heidi schon viele Jahre kenne. Wir sind beide beim ambulanten Hospizdienst in Küritz ehrenamtlich tätig. Also, ne, doch, ja, so, wir kennen uns schon viele Jahre. Ne?
Ja, ja.
Genau. Und ich selbst habe ja das schon kennengelernt, was Heidi hier, wovon Heidi heute erzählt. Aber ich übergebe jetzt, das ist Heidi, ihre Bühne.
Ja, und die Bühne ist jetzt freigegeben für Heidi Hallweg. Nochmal hallo, schön, dass du hier bist.
Ich freue mich sehr, dass ich mal über Familienstellen reden kann und den Leuten nahebringen kann.
Genau, also ich finde es auch eine faszinierende Methode, um sich mit sich und seiner Familie auch zu beschäftigen. Aber bevor wir ins Thema gehen, würde ich gerne noch ein paar Sachen über dich so sagen, damit die Leute wissen, mit wem sie es zu tun haben. Da, wir haben ja einen Audio-Podcast, die Leute können dich leider nicht sehen, es sei denn, wie Rita schon gesagt hatte, waren sie bei unserem sehr schönen und gut gelungenen Laienspiel in Küritz. Also Geburtsjahr 53, hast du mir verraten. Ja. Genau, aktuell wohnhaft in Großpankow und ein Leben lang im, ja, quasi mit Menschen zu tun gehabt, in der Pflege, ein Jahr und davor und danach als Erzieherin, ja, tätig gewesen. Du meintest, du hast auch eine Einrichtung geleitet?
Ja, ich habe die Kinderkrippe, da war ich die Leiterin, mhm, und im Hort nachher auch wieder. Ah, okay. Also fast die ganzen Jahre, ja. Mhm.
Was fasziniert dich an der Arbeit mit Menschen?
Das ist so richtig eine Herausforderung und man lernt da sehr viel bei. Erstens mal habe ich eine sehr gute Einstellung zu Kindern. Es ist mein Wunsch, dass es den Kindern gut geht, dass sie angehört werden, dass man sie weiterbringt. Aber genauso wichtig ist die Arbeit mit den Eltern und die Kritiken, die man zwischendurch bekommt, bleibt ja nicht aus, ne? Die bringen einen immer weiter. Man lernt daraus. Ich finde es so gut, so fördernd.
Also durch Reibung weiterkommen, oder kann man das ja so verstehen?
Auf alle Fälle, ja, ja, so ist es, okay. Ja. Ja, Kritik ist positiv, wenn mal Kritik kommt, ne? Also es kommt ja auch mal vor. Aber es ist eben sehr schön zu sehen, wenn man Kindern helfen kann, wenn die einen anstrahlen, wenn die Eltern dankbar und zufrieden sind, wenn sie das mal äußern mit einem Blick oder einem die Hand drücken. Also das ist eine sehr zufriedenstellende Arbeit für mich gewesen. Und auch die Arbeit im Kollektiv, wir haben uns immer gut verstanden.
Das finde ich ein gutes Plädoyer auch für diesen Job, weil gerade Erzieher, im Erzieherbereich, da gibt es wirklich sehr, sehr viele Defizite, beziehungsweise auch sehr viele freie Stellen. Also ist schön zu hören. Ja, und dann kam das Jahr 2011 und da hast du dich dann entschieden, einfach was ganz anderes zu machen als Erzieherin. Systemische Beratung, beziehungsweise ins Systemische zu gehen. Wie kam es dazu?
Ja, Erzieher war ich ja außerdem.
Das stimmt.
Ich habe ja in meiner Arbeitszeit schon, also in meiner Zeit, in der ich arbeiten war, schon als Familienaufstellerin angefangen. Ne? Die Ausbildung habe ich ja schon von 2009 bis 2011 gemacht. Ne? Mhm. Erst Walking in your Shoes, Laufen in den Schuhen des anderen, über ein halbes Jahr und dann 2 Jahre in Hannover. Bei Christian Assel, ja.
Genau, und dann warst du 2011 fertig und seitdem bist du quasi, wie heißt es ganz offiziell?
Ich bin Familienaufstellerin.
Familienaufstellerin,
ja, für okay. Also ich mache systemische Familienaufstellungen. Ne?
Genau. Jetzt muss ich noch mal komisch nachfragen. Ich kenne den Begriff systemische Beratung und systemische Familienaufstellung. Gibt es da einen Unterschied oder ist das dasselbe?
Ich weiß nicht, systemische Beratung. Familienaufstellung ist ja nun wirklich was ganz Eigenes. Mhm. Beraten tun ja auch andere Menschen.
Also du machst speziell diese
Familienaufstellung.
Ja, ganz speziell. Genau, also vielleicht kannst du mal erklären, was das ist. Also jeder wird ja wahrscheinlich jetzt unter sich was vorstellen, aber wahrscheinlich die Hälfte versteht das Falsche darunter.
Ja, ich werde mal versuchen, das so ganz natürlich nur grobkörnig, ja, weil da kann man ewig drüber reden. Ja. Hm. Und ich bin da immer wieder so begeistert davon, von den Familienstellen. Ja. Also Familienstellen ist eine Möglichkeit, Probleme bildlich darzustellen. Bildlich. Man spricht nicht nur darüber, sondern man sieht es vor sich, indem man Stellvertreter hinstellt. Das erkläre ich nachher noch, ja. Und zwar, ich mache ja nicht nur Aufstellungen mit Menschen, sondern zum Beispiel auch mit Figuren, mit dem Brett, ja. Und wenn ich jetzt so jemanden sage, nun stell mal deine Herkunftsfamilie auf, der nimmt ja diese kleinen Figuren und stellt die Menschen auf, ne? Und er stellt ein Bild dar, sein inneres Bild, seins. Das muss nicht unbedingt der Wirklichkeit entsprechen, aber sein Bild ist es.
Genau, also ist vielleicht nochmal vorweg, es ist ein therapeutischer Ansatz,
ja,
den man haben kann, um Probleme im Umfeld der Familie zu lösen. Du meinst es nicht nur in der Familie, sondern...
Ja, also die Menschen sind ja eigentlich bestrebt, eine harmonische Familie zu haben, Erfolg zu haben, gesund zu sein, ein friedliches Leben zu haben. Ne? Und manche rackern sich ab und geben sich wirklich Mühe. Die tun alles Mögliche, die opfern sich auf, die machen sonst was, aber es ist nicht der richtige Weg. Oft können sie überhaupt nichts dafür, für die Schwierigkeiten, die sie haben. Weil Schwierigkeiten oder ein Trauma, was der Großvater hatte, weil solche Sachen vererbt werden, wie die Haarfarbe, wie der Gang. Ja. Und dann tragen diese Menschen mit sich rum Probleme und Lasten, die sie im Ursprung gar nicht, das ist ihnen gar nicht bekannt, bewusst. Ja? Also wir leben ja alle in Beziehungen zueinander. Ob das im Beruf ist, in der Familie, im Hobby, in der Schule, in der Freizeit, überall bestehen Beziehungen. Ne? Und diese Beziehungen, die unterliegen gewissen Gesetzmäßigkeiten. Und wenn diese Gesetzmäßigkeiten nicht beachtet und geachtet werden, dann kommt es zu Problemen. Das ist eigentlich eine ganz, ganz einfache Sache, die jeder versteht, wenn man es mal erklärt, ja. Also, wenn die nicht beachtet werden, diese Gesetzmäßigkeiten, dann kommt es zu Krisen, Problemen, Krankheiten, Unfällen, Unstimmigkeiten in der Familie. Und das geschieht meistens aus Unwissenheit, weil man das gar nicht weiß, dass das vom Opa herkommt oder von der Tante sogar, ja, dass man diese Lasten übernommen hat. Also aus Unwissenheit, weil das unbewusst geschieht. Oder aus blinder Liebe. Aus Liebe zu Angehörigen, aber diese Liebe ist blind, die hilft nicht, die schadet einem. Da kann ich auch, wenn du das willst, noch Beispiele nachher mal bringen.
Ja? Würde ich sowieso gerne nachher,
ja,
dass wir da
mache ich, ja,
im Einzelnen mal gucken.
Und durch so eine Familienaufstellung erkennt man die Hintergründe, die Ursachen. Und wenn man da erstmal eine Klarheit hat, dann ändert sich beim Menschen so die Einstellung. Wenn er bereit ist, das so. Wenn er bereit ist, auch mal über sich selbst nachzudenken oder auch mal zu verzeihen oder zu verstehen. Wenn er die Klarheit hat und dann liegt es an ihm, jetzt diesen Weg weiterzugehen. Ich gehe da nachher noch genauer drauf ein, ne? Ja, ich kann nicht durch eine Aufstellung einen anderen Menschen ändern. Wenn du jetzt sagst, du mit meiner Frau, also ne, mach doch mal, dass meine Frau, also das geht ja nun gar nicht. Man kann nur an sich selber arbeiten. Ja? Und wenn man an sich arbeitet, wenn man seine Einstellung ändert, dann hat man eine andere Ausstrahlung. Man tritt dem anderen ganz anders gegenüber. Liebevoller, freundlicher, verständnisvoller. Und dann kommt sofort zurück. Dann kommt sofort was zurück. Und dadurch ändert man alles. Dadurch kommt die Lösung. Wenn man sich selber hinterfragt und wenn man was einsieht und wenn man was erkennt und versteht. Ja. Ja. Und in dem Moment ist natürlich so eine Familienaufstellung hilfreich. Und diese Gesetzmäßigkeiten, wenn du die hören möchtest?
Genau, das war spannend, jetzt erstmal so dazu zu hören. Also dieses System, so wie ich das verstehe, ist ja so, dass quasi einer zu dir kommt, aber der ganzen Familie geholfen werden kann.
Ja. Oder der Person, um die es geht.
Genau.
Und weißt du, so eine Familienaufstellung ist nicht nur für Menschen. Du kannst so eine Aufstellung für Tiere machen. Du kannst dein Zuhause anschauen. Du kannst Entscheidungen treffen. Ziehe ich dahin oder dahin? Also es geht auch um Orte oder um die verlassene Heimat. Also es gibt eigentlich nichts, was du nicht anschauen kannst. Und wenn jemand zu mir kommt, also ich mache nur Aufstellungen, wenn man mit der Person eine Beziehung hat. Na, sonst kommt man ja auch nicht. Wenn jetzt jemand kommt und von seinen Problemen, ach, mit meiner Tochter, das ist so schwierig, ich verstehe das nicht, wir sind immer wie Hund und Katze und ich gebe mir so viel Mühe. Ne? Dann braucht die Tochter nicht dabei sein. Es ist das Problem der Mutter und der will ich helfen. So einfach ist das eigentlich.
Du beschreibst, es ist so einfach, aber ich kann mir vorstellen, dass dieser Prozess auch ein sehr schwieriger sein kann für die Person an sich.
Ja, für die Person kann das schwierig sein. Klar, es gibt ja verschiedene Gründe. Jetzt mal zum Beispiel Mutter-Tochter. Ja, jetzt verstehen die sich nicht. Jetzt kann das sein, zum Beispiel, die Tochter vertritt die ehemalige erste große Liebe des Vaters. Das weiß sie nicht. Aber sie bringt Eigenschaften von dieser Frau und sie vertritt die unbewusst. Und für die Mutter ist sie eine Konkurrentin. Das ist tatsächlich eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit ist, die versteht sich nicht mit der Mutter, weil sie, da komme ich noch bei den Gesetzmäßigkeiten drauf, weil sie nicht an ihrem Platz ist, die Tochter. Da nimmt zum Beispiel die Mutter das Enkelkind auf, weil ihre Tochter sehr krank ist. Eine Tochter, ne? Und die andere Tochter wird in dem Moment beiseite geschoben. Und dieses Enkelkind, dieses kleine, hilflose Enkelkind, wird zum Krösus. In dem Moment wird ihre, also das ist das Kind der ersten Tochter, und die zweite Tochter wird aber noch weiter verdrängt. Und schon gibt es Schwierigkeiten. Das ist auch eine Möglichkeit. Ne? Ach, es gibt so viele Möglichkeiten. Oder es wird verschwiegen und geheim gehalten, dass ein Onkel oder eine Tante was angestellt hat und im Gefängnis ist. Denn wir haben eine Seele und wir sind verbunden mit der Familie. Wir gehören zu einer Familienseele, so sagt es immer. Und jeder weiß, die Seele weiß Bescheid, was in der Familie los ist. Und wenn was unstimmig ist, du kannst es nicht ausdrücken. Du kannst nicht sagen, ich weiß genau, hier fehlt jemand. Aber du fühlst es unbewusst. Und deine Verbindung ist so, dass dieser Mensch dir so nahe ist, dass du Eigenschaften von ihm bringst. Und dann kommt es zu Konflikten. Weil der ist ja ein Frechter, in Anführungsstrichen. In Anführungsstrichen, möchte ich betonen.
Ne? Dass man quasi das auf denjenigen dann drauf projiziert. Also diese Eigenschaften.
Nee, angenommen, jetzt ist jemand ins Gefängnis. Oder sagen wir mal in eine Nervenklinik. Psychisch krank. Ne? Kein Mensch spricht davon. Die Schwester, der Mutter, ne? Kein Mensch spricht davon. Ja? Aber die Tochter, die fühlt es, ohne zu wissen, was mit ihr ist. Und wird sich auffällig verhalten. Und wird mit der Mutter ein schlechtes Verhältnis haben. Und wenn mir die Leute denn sowas erzählen, ich frage denn, was sind besondere Vorkommnisse? Dann habe ich gleich so ein, ach, das wird in diese Richtung gehen. Das weiß ich nicht. Das probiere ich.
Okay.
Na?
Interessant. Du hast schon mehrfach jetzt diese Gesetzmäßigkeiten angesprochen. Was meinst du damit und welche wären das?
Ja. Also zum Beispiel, es darf niemand aus der Familie ausgeschlossen werden. So wie ich eben erzählt habe, wenn zum Beispiel die Tante in der Psychiatrie ist und wird nicht drüber geredet. Oder das erste Kind ist gestorben und um den Schmerz zu verdrängen, werden die nächsten Kinder nicht informiert, wird ihnen nicht gesagt, dass sie ein Geschwisterchen haben. Dann ist das Kind ausgeschlossen. Ja? Ja, oder zum Beispiel eine Ehe geht auseinander, der Vater geht woanders hin, der biologische Vater, und der wird nachher so links liegen lassen oder sogar, weil das Kind klein war, überhaupt nicht mehr erwähnt. Dann ist eine Person ausgeschlossen. Und dann stimmt es im Familiensystem nicht mehr. Das Gleichgewicht ist nicht mehr da. Oder ein Homosexueller wird verachtet. Dann wird ein Nachfolgender, die Generation oder die danach, ein Nachfolgender wird diesen Menschen vertreten. Der wird ihn vertreten. Das ist unausweichlich, weil die Familienseele möchte, dass Frieden ist, dass Harmonie ist, dass die Liebe fließt. Ne? Also keiner darf ausgeschlossen sein. Sonst wird er vertreten. Und dann ist derjenige, der ihn vertritt, und das ist meistens das sensibelste Kind oder ja, das, ja, kann man so sagen, das Gefühlvollste. Und keiner weiß, warum leidet dieses Kind? Was ist denn los? Warum ist das so furchtbar unruhig? Weil es für die Eltern arbeitet, weil es für die Eltern eigentlich sucht. Ja? Und das ist die eine Sache, das eine Gesetz. Das andere ist zum Beispiel, dass jeder auf seinem Platz sein muss. Habe ich vorhin auch schon angeschnitten. Jeder muss seinen Platz haben, ja?
Also, was bedeutet für dich was?
Das bedeutet zum Beispiel, also ich sagte
Du
schon,
meinst mit dem Kind, was dann quasi den anderen Platz einnimmt?
ja,
Das Enkelkind jetzt.
ja, oder das dritte Kind wird geboren und nur, meistens ist es ja so, so ein kleines kommt da auf einmal an und das wird dann geliebt und verwöhnt von allen. Es kommt also auf den ersten Platz, manchmal sogar noch auf den Platz vom Ehepartner. Ja, der Papa ist nicht mehr wichtig, die Großen, auch die können ja alleine und dieses Kind ist jetzt der Krösus, der Bestimmer. Das weiß, kann man sich doch denken, dass denn das nicht mehr in der Familie hinhaut. Dass es denn Ärger, Eifersucht, Missgunst gibt und dass dieses Kind anmaßend wird. Fordernd und überheblich, ja. Das ist ganz normal. Also, wenn man sich damit beschäftigt, nicht versteht, kann man sich ja vorstellen. Nicht? Das wäre jetzt zum Beispiel eine Möglichkeit. Ne? Ja, jetzt, wenn wir Familien stellen, reden wir vor allem über Familien. Ein Kind stirbt. Ja, das zweite Kind stirbt und ein drittes wird geboren. Es wäre kein Wunder, wenn dieses dritte Kind krank wird und nicht viel Erfolg im Leben hat. Es wäre kein Wunder, es muss nicht so sein. Weil dieses dritte Kind, ob es nun von dem zweiten weiß, was gestorben ist oder nicht, weil es das Gefühl hat innerlich, ohne dass es ihm bewusst ist. Ich wäre ja gar nicht. Ich wäre ja gar nicht, wenn meine Schwester, mein Bruder leben würde. Ich habe da gar keine Lebensberechtigung. Und dann gönnt es sich nicht den Erfolg, die Freude. Denn ist es eben bei dem Geschwisterchen, obwohl es vielleicht gar nichts davon weiß. Und wenn es davon weiß, ist es auch da. Wenn jetzt nicht viel darüber gesprochen wird, es ist nicht. Man muss nicht immer so über Verstorbene reden, aber es ist nicht die Trauer gewesen, die sein muss, dass da nicht ein Abschluss ist. Die Kinder müssen mit einbezogen werden und die haben ein Anrecht darauf zu wissen, Mensch, ich hätte ja noch einen Bruder. Dann können sie gemeinsam trauern, dann können sie ein Andenken, zum Andenken, was weiß ich, ein Bäumchen pflanzen, können vielleicht Fotos anschauen. Und wenn die Eltern darüber reden, dann braucht das Kind, das Geschwisterkind, sich nicht um den toten Bruder kümmern. Verstehst du? Das ist sonst unbewusst halb unter der Erde und gönnt sich keine Freude. Ist das aber geklärt durch so eine Aufstellung und sagen wir mal Bruder, ja, und dieses Kind, was so die Mutter hat es nicht böswillig, sondern einfach, weil der Schmerz so groß war, spricht sie darüber nicht, ne? Aber es ist nicht richtig. Sie muss durch diesen Schmerz gehen und sie muss es den Kindern zutrauen. Denn ist dieses Kind, die verstorben ist, gewürdigt. Es kann ja auch ein Abgetriebenes sein, ne? Was jetzt die anderen nicht wissen, ne? Denn ist es gewürdigt und ist nicht allein gelassen. Die Eltern müssen dieses Kind ins Herz nehmen, die müssen trauern. Die müssen trauern darum und mit ihren anderen Kindern. Dann haben die anderen Kinder ihren Platz. Dann wissen sie, ich bin das dritte Kind und nicht, ich bin das zweite. Der zweite ist ja gestorben. Das ist dann auf seinem Platz, ne?
Also du, wo hast du gesagt, ich kenne das aus einer Familie, wo das aktiv gelebt wird, dass es halt auch ein verstorbenes Kind gibt. Also ja, schön. Im Prinzip wird es mit immer mit berücksichtigt. Ja. Also es sitzen quasi vier sichtbar am Tisch, aber eigentlich wären es fünf. Ja. Also und das dann mitgelebt wird. Ja. Genau. Also das hatte mich dann gewundert, als ich das damals so erlebt hatte, aber im Laufe der Zeit ist das eigentlich die bessere Variante, um damit umzugehen. Ja.
Auf alle Fälle, man muss nicht dafür den Tisch decken. Mhm. Aber man kann auch mal Weihnachten sagen, jetzt zünden wir mal eine Kerze an für unser Geschwisterchen. Oder wir gehen zum Friedhof und oder wir machen zu Hause ein Andenken, wenn das Kind meinetwegen eine Abtreibung war und nicht begraben wurde. Ja? Mhm. Wir machen zu Hause einen Blumenstrauß hin und wir können ja mal ein Gedicht machen für dieses Kind. Wir müssen es ins Herz nehmen. Die Eltern müssen so selber trauern und so einwirken, dass dieser Mensch, diese Seele nicht vergessen wird. Was nicht heißt, dass man da immer so drüber reden muss. Man muss es einfach zum Abschluss bringen.
Also das ist Normalität mit wird, so habe ich es jetzt verstanden. Genau, ja. Genau, also dass es halt da ist und nicht... Gibt es da eigentlich einen Unterschied zwischen den Generationen bei der Familienaufstellung, wie die damit umgehen?
Also ich habe festgestellt, dass ganz junge Leute genauso fasziniert sind oder eine Familienaufstellung machen und ältere genauso. Also es gibt schon Unterschiede mit den Gefühlen, denn die Älteren haben ja ganz andere Sachen erlebt. Da sind mehr Probleme, andere Probleme mehr als bei jungen Leuten, ja.
Es ist, also, und das wäre jetzt nur eine Frage, sind es mehr Männer oder mehr Frauen?
Die denn vor allem kommen? Frauen. Ja, Frauen, die Männer sind für die Arbeiten, die sie mit der Hand machen können, nicht? Die sind technisch versiert, die machen im Haus alles heil, die sind für den Schutz der Familie da, die oft verdienen sie mehr, nicht unbedingt, aber die sorgen für die äußere Sicherheit mehr im Allgemeinen. Und die Frauen sind eigentlich, wenn ich das mal so sagen kann, mehr die Seele des Hauses, der Familie, ja. Die gehen in die Feinheiten, ne? Die sind mehr für die Harmonie, für die Liebe, für die Liebe sind die Männer auch. Aber
auf jeden Fall.
Die kümmern sich um solche Sachen, ne? Ja. Die gucken ja auch andere Filme und lesen andere Bücher wie Männer. Oft ist es so, ne?
Ja,
das ist ganz
normal. In der Regel ist das wirklich so.
Aber Männer, es gibt auch Männer, die Familienaufstellungen machen.
Also die wahrscheinlich mitkommen, aber dass sie jetzt aktiv selber kommen, das ist dann eher seltener.
Habe ich auch schon, ja.
Okay.
Doch, ja. Aber mehr Frauen, viel mehr Frauen.
Genau, jetzt haben wir haben ja die Familie, das hatten wir jetzt gerade so besprochen, aber es gibt ja auch die Möglichkeit, du hast es ja gesagt, nicht nur für die Familie, sondern ist es auch was für einen Job?
Auf alle Fälle. Auf alle Fälle. Zum Beispiel so ein Unternehmen, so ein Betrieb. Das ist ganz wichtig, dass da jeder seinen Platz hat mit Arbeitsanweisung. Das muss alles ganz klar feststehen und dass die Rangfolge beachtet wird. Also jeder auf seinem Platz, der oberste Chef, die Abteilungsleiter, die Angestellten, da gibt es ganz große Probleme, wenn jetzt jemand kommt und sagt, ja, ich reiß mir den Hintern aus, ich mache alles, ich tue alles, ja, aber anerkannt wird es nicht, nicht wahr? Solche Sachen, wenn die erzählt werden, dann weiß man ja schon, um was es geht. Dann hautet da mit der Hierarchie nicht hin, mit dem von oben nach unten nicht hin und die Aufgabenverteilung ist nicht richtig. Jemand, der ständig das Gefühl hat, das ist die Rangfolge. Ja, pass mal auf, Rai. Jetzt wird zum Beispiel im Betrieb eine höhere Stelle frei. Jetzt wird eine höhere Position frei. Und von den Abteilungsleitern soll einer jetzt so zum Beispiel Stellvertreter des Chefs werden. Ja? Nun wird sich aber ein neuer Und der hat auch studiert und der macht ja so einen guten Eindruck, ne? Ja. Und der wird von dem Chef als sein Stellvertreter genommen, weil der Stellvertreter in Rente gegangen ist. Na, was meinst du, was passiert?
Ja. Naja, die anderen haben halt auch auf den Job geguckt.
Die sind ärgerlich, mit Recht. Mhm. Mit Recht. Die gleiche Ausbildung haben, dann muss nachgeguckt werden, wer ist am längsten hier. Das ist die Beachtung der Rangfolge. Mhm. Wer ist am längsten hier? Also mit den gleichen Fähigkeiten. Nicht wahr? Ist ja klar, man kann ja nicht, bloß weil der eine 20 Jahre da ist, den einstellen und der 5 Jahre da ist, hat aber die Ausbildung dafür. Nicht? Das ist ganz klar. Danach muss man gehen. Und wenn derjenige vielleicht, dem muss man das anbieten, wenn man ihm die Fähigkeit zutraut, dann ist die Rangfolge beachtet. Wenn das nicht sein kann, weil der gesundheitliche Probleme hat oder weil jetzt ein anderer sagt, ach, ich würde das gerne machen und der eigentlich dran wäre, möchte die Verantwortung nicht übernehmen, dann ist das in Ordnung. Man redet mit dem Kollektiv. Man redet offen darüber, ja? Und sagt, also ich brauche für den Stellvertreter einen Nachfolger und ihr seid ja alle in dieser Ausbildung, ihr habt ja alle euer Wissen, ihr habt eure langjährige Erfahrung und die Meistererfahrung hat er. Also biete ich ihm das zuerst an, ich traue ihm dazu und dann kann der sich äußern. Dann hat das alles seine Richtigkeit, dann ist Frieden. Frieden. Ja?
Also du wirbst quasi für Transparenz, denn
ja,
auch,
ja,
sowohl auch, in ja. der Familie als auch im Unternehmen.
Keine Heimlichtuereien, gibt nur Ärger und Gerede. Ja? Oder zum Beispiel, wenn jemand von seinem Chef immer wieder gebeten wird, Mensch, du kannst doch jetzt mal von der Stationsschwester im Krankenhaus. Ja, die anderen sind ja die Schwestern und das ist eine Stationsschwester. Und die sagt, Mensch, ich habe ja so viel um die Ohren. Mach du doch mal den Dienstplan, du kannst es doch so gut. Gut, die Schwester macht, ich weiß nicht, ob sie es sowieso macht, aber ist mal so als Beispiel, ja, macht jetzt den Dienstplan. Hat sie toll gemacht, ja. Das nächste Mal, ach, mach das mal wieder. Das übernächste Mal, Mensch, ich muss ja noch was, du könntest doch, wieder bekommt diese Kollegin Aufgaben, für die sie nicht bezahlt wird, für die sie nicht eingestellt ist. Was kommt daraus? Die anderen werden missmutig, neidisch, ärgern sich. Sie selber findet erst ganz toll, fühlt sich geschmeichelt und mit der Zeit merkt sie, sie ist überfordert, möglicherweise. Und wenn sie nicht überfordert ist, gibt es trotzdem Ärger, weil sie den Ausgleich nicht bekommt. Sie bekommt, das ist die nächste Gesetzmäßigkeit, der Ausgleich. Für das, was du tust, musst du bezahlt werden oder die Anerkennung bekommen. Wenn sie Arbeiten vom Chef übernimmt, muss sie dafür extra entlohnt werden oder es muss im Kollektiv gesagt werden, also Leute, es ist jetzt mal eine Notsituation und ich spreche sie jetzt mal an, dass sie jetzt mal diese Aufgaben übernimmt. Das muss durchschaubar sein und erklärt werden den anderen, dann ist es in Ordnung. Aber wenn das zu oft ist, dann ist der Chef nachher sauer. Dann hat er nämlich das Gefühl, Mensch, die kann ja bald so viel wie ich. Die hat mich ja fast in der Hand. Das geht nicht sowas. Jeder muss eine ganz klare Position haben. Da muss man in diese Position reingehoben werden und dafür entlohnt werden. Und das muss klipp und klar gesagt werden, sodass es anerkannt wird. Sonst funktioniert das nicht. Also im Betrieb ist es genauso wie im Hobby. Oder? Ja.
Also finde ich eine gute Lösung, dass man das einfach auch mal im Hinterkopf hat. Hat aber einen sehr tradierten Hintergrund, beziehungsweise vermischt aus meiner Sicht diese tradierte Form der Rangfolge, was ja doch eine sehr weit zurückliegende Form ist der Weitergabe, so wie der älteste Sohn bekommt den Hof und so weiter, mit den Transparenz Optionen, die einfach die Jugend von heute beziehungsweise heute aktuell ist, dass man sagt, okay, wir müssen darüber sprechen, wie in Schweden, wo dann teilweise auch das Gehalt offengelegt wird, wer was verdient. Also das ist so eine Mischung aus beidem. Verbindet das, habe ich den Eindruck.
Also das macht auf alle Fälle den Betrieb funktioneller, erfolgreicher. Denn ziehen alle an einem Strang. Als wenn da Misstrauen ist und was verheimlicht wird und eine falsche Besetzung ist, ja. Dann ziehen alle an einem Strang, wenn sowas mit den Kollegen abgesprochen wird und ganz klare Linien stehen. Erster Platz, dritter Platz und vierter und so weiter.
Hast du vielleicht, wir sind ja hier unter uns, hast du vielleicht noch deine spannendste Geschichte, die du bei der Familienaufstellung, willst du uns das mal erzählen?
Ja, ich sage ja keinen Namen, aber weißt du, ich muss ehrlich sagen, jede Familienaufstellung ist für mich ein besonderes Erlebnis. Ich staune immer wieder und nehme es nicht als selbstverständlich hin, ja? Mhm. Na, ich mal jetzt was, zum Beispiel kommt eine Frau zu mir und sagt auch, sie hat, nee, warte mal, da muss ich erstmal überlegen, ob ich jetzt sage, naja, wenn sich da jemand wiedererkennt, ich sage ja nichts weiter dazu, ne? Sie hat mit ihrer Tochter Probleme, ne? So. Und dann bekomme ich, dann laufe ich zum Beispiel für diese Frau und schaue erstmal, wie es in ihr aussieht und merke, dass sie immer auf den Boden schaut. Wenn man auf den Boden schaut, ist es immer ein Toter, ein Verstorbener. Jedenfalls kam raus, dass da ein Toter, der ihr sehr nahe war, sich sozusagen dazwischen gedrängt hat und die Aufmerksamkeit haben wollte und diese Mutter am liebsten zu sich genommen hätte und die Tochter, sich zwischen Tochter und Mutter gestellt hat, ja. Und wenn das in der Aufstellung, wenn der Tote denn respektiert und geachtet wird und gesagt wird, wie lieb man ihn hatte und dass man ihn auch vermisst und wie schön das mit ihm war und dass er einem so viel gegeben hat und dass man ihm jetzt seinen Frieden wünscht und dass er doch nicht möchte, dass die Tochter jetzt unglücklich ist, dann löst sich das. Und der Weg zur Tochter kann gegangen werden.
Und es war dann auch so, dass denn
ja.
Die Verbindung besser wurde?
Ja. Ja. Ich weiß nicht, ob noch ein Augenblick Zeit ist. Willst du noch wissen, in welcher Art so eine Aufstellung geschieht oder nicht? Ist es jetzt zu viel?
Nee, das ist na klar. Nein.
Ja? Also jemand kommt.
Wir können ja mal das Publikum fragen. Und, wollen Sie das noch hören? Sie sagen alle ja.
Ja? Genau. Also jemand kommt, erzählt mir sein Problem. Und es ist ja nun leider durch die Corona-Zeit so, dass ich keine Abende mehr habe, wo jetzt viele da sind. Ne? Also jemand ist jetzt alleine bei mir. Und er sagt mir sein Problem und dann bitte ich ihn, und ich frage ihn nach besonderen Ereignissen, Vorkommnissen in der Familie, ne? Mhm. Krankheiten, Unfälle und Besonderheiten, ne? Fehlgeburten und was weiß ich, Ehescheidungen, damit ich schon mal so eine eventuelle Richtung habe. Und dann bitte ich diejenige Person, die da ist, erstmal mit Figuren aufzustellen, die Leute, die dazugehören. Du kannst jetzt mal ein Beispiel ausdenken. Oh. Ja, fällt denn gar nicht so schnell was ein, ne?
Also ja. Mir würden schon einige Sachen einfallen, die sind allerdings nicht so podcast-tauglich.
Ja. naja, gut. Jedenfalls,
genau.
Ja, ich lasse sie dann diese Figuren hinstellen und dann sage ich so, nun schau mal selber. Ich habe ja dann einen Eindruck von diesem Bild und dann bitte ich denjenigen, schau mal selber, was sagt dir dieses Bild? Da sieht man, der eine steht ganz außen, weggewandt von der Familie. Der andere ist zu dicht dranne vielleicht, der ist ganz dicht dranne oder jemand behindert den Blick zum Nächsten. Das sieht man alles. Auch beim Betrieb, man sieht sofort, was derjenige als inneres Bild hat. Und dann kann man auf diese Einzelnen, jetzt, wenn das Stellvertreter sind, frage ich die, wenn jetzt also Menschen da stehen, ne, dann frage ich die, wie fühlst du dich an dem Platz, wie fühlst du dich? Die müssen erst mal da stehen bleiben, wo der Auftraggeber die hingestellt hat, nach dem Gefühl. Mhm. Nicht vom Denken, vom Gefühl. Da bleiben die erstmal stehen. Und dann sage ich so, nun fühl mal in dich herein. Und wie fühlst du dich jetzt? Und das Komische ist, dass sich ein morphogenetisches Feld entwickelt. Frag mich jetzt nicht, wie. Ja, das weiß ich nicht. Kann ich nicht erklären. Es gibt viele Dinge zwischen Himmel und Erde, die unerklärlich sind. Ne? Die Stellvertreter, meinetwegen der Stellvertreter, der für deinen Vater dasteht, der hat die Empfindungen deines Vaters. Da steht nicht dein Vater, da steht jetzt ein Stellvertreter und der bekommt genau diese Gefühle. Und die Beziehungen zueinander, die zeigen sich, wie sie wirklich sind und welche Probleme sind. Und das sehe ich denn. Und der Auftraggeber sieht das auch. Der sieht auch, da stimmt doch was nicht. Und wieso dreht der sich weg, wieso will der weg? Nicht? Und dann ist es meine Aufgabe, dann frage ich zum Beispiel, möchtest du an einem anderen Platz stehen? Ihr dürft jetzt euren körperlichen Bedürfnissen nachgehen. Zum Beispiel sich wegwenden oder dich daran oder die Traurigkeit mehr ausdrücken. Ja? Und dann ist es schon eine kleine Änderung. Und dann fange ich an, Sätze anzubieten, Lösungssätze. Die sind immer in Liebe gesprochen. Niemals, na, dich will ich ja sowieso nicht kennenlernen und so, nicht, sondern ich habe dich nie kennengelernt. Und vielleicht wäre es ja schön, wenn wir uns noch mal treffen würden, zum Beispiel, ja. Immer in Liebe. Es muss immer darum gehen, dass die Menschen zueinander finden. Da was nicht heißt, dass zum Beispiel ein Kind, was missbraucht, geschlagen wurde zu Hause, dass das seinem, zum Beispiel seinem Vater nicht sagen darf, was er ihm angetan hat. Aber nicht primitiv und mit Schnauzen, sondern ich habe so sehr gelitten. Es ging mir ganz schlecht. Ich habe mir so sehr einen Papa gewünscht, wie andere Kinder ihn haben. Es war leider bei uns nicht so. Und was du getan hast, dafür trägst du die Verantwortung. Ne? Also sowas wird auch gesagt, aber mit Achtung und mit Respekt. Ne? Und durch diese Lösungssätze, ich muss natürlich genau unterscheiden. Wenn ich einen Satz anbiete, das ist das Eigenartige. Der Stellvertreter kann nur aussprechen, was er fühlt. Und er fühlt nur wie die Person. Und du bist trotzdem, wenn du Stellvertreter bist, nebenbei du selbst. Du kriegst schon mit, was du machst. Du würdest das im Leben gar nicht so sagen. Aber für diese Person, du sprichst nur das aus. Und da muss man manchmal unterscheiden. Nicht zum Beispiel jetzt, wenn ich jetzt sage, ach, ich habe dich ja so sehr vermisst. Nee, das will, wenn das nicht stimmt, sagt der Stellvertreter das nicht. Mhm. Nicht? Da muss ich aufpassen. Da muss ich eben anbieten, sag doch, hin und wieder hätte ich schon gerne Kontakt mit dir gehabt. Dann kann das aussprechen. Ne? Oder ich sage dem Stellvertreter, wie würdest du das ausdrücken? Und durch diese zueinander führenden Lösungssätze zeigt sich die Lösung, auf welche Art sie geschehen kann. Also es kommt vor, dass Menschen, die sich denn, also Familienmitglieder, dass die sich umarmen denn, oder dass sie auch sagen, das kommt drauf an, das muss ich eben merken, sagen zum Beispiel, wir lassen es ganz langsam angehen mit dem Vertrautwerden. Gib mir die Zeit, die ich brauche. Und es ist eben so, dass eine Familienaufstellung, also die Lösung ist nicht, dass auf einmal alles toll ist, sondern die Lösung ist, dass derjenige, der Auftraggeber, eine Klarheit hat und seinen Weg sieht. In dem Moment, wo sich eine Lösung abzeichnet, bitte ich den Auftraggeber selber für sich zu stehen. Er hat auch für sich einen Stellvertreter, damit er diese entsprechenden Sätze sagen kann. Oder dieses, gibt ja auch Rituale, wie zurückgeben von dem, was man der lieben Mutter abnehmen wollte, von der Trauer zum Beispiel. Nicht wahr? Dann führen wir ein Ritual durch und das macht der Auftraggeber selber. Er gibt es zurück und man merkt es, wie die aufatmen und befreit sind und anfangen zu lächeln. Oder wenn man jetzt für die Mutter eine Trauer trägt zum Beispiel oder für den Vater eine Eifersucht und man gibt es zurück, weil das nicht in das eigene Leben gehört. Dann ist ein Aufatmen da und dann ist die Aufstellung fertig. Dann frage ich, gibt es noch was Besonderes zu sagen? Oder dann lasse ich es hier und lasse es in dir sacken. Fasse keine Entscheidungen sofort. Lass es wirklich in dir reifen. Ich habe den Samen gegeben und gelegt, aber pflegen muss derjenige ihn selber. Den Weg muss er selber gehen. Und das liegt an dem, der gekommen ist, ob das bei ihm besser wird oder nicht. Ich zeige ihm nur den Weg.
Wie lange dauert etwa so eine Aufstellung?
Oh, die kann in einer Viertelstunde vorbei sein und die kann eine Stunde dauern. Mhm. Aber meistens ist es schneller. Am Anfang habe ich länger gebraucht dafür. Ja. Aber so erkenne ich doch schneller, nicht, was los ist, ja.
Okay.
Jetzt, also eine Stunde kann man rechnen, dreiviertel Stunde.
Also. Genau. Jetzt haben dir wahrscheinlich eine ganze Menge Leute zugehört und sind ganz gespannt, wo man denn dich treffen kann, damit du mit denen eine Familienaufstellung machst. Willst du uns verraten, wie man dich erreicht?
Ja, wer Interesse hat, der braucht keine Angst haben. Wenn er sich mit mir unterhält, dann wird er ja schon ein bisschen spüren, ob er Vertrauen haben könnte, ob er kommen möchte oder nicht. Ja, ich wohne in Groß-Pankow und meine Telefonnummer, soll ich die angeben? Ja, kann ich.
Das, genau.
033-983-70198.
So, nun haben alle auch einen Stift und jetzt bitte nochmal wiederholen die Telefonnummer.
Ja. Die 033-983-70198.
Einfach anrufen und einen Termin machen.
Ja, ich habe...
Wie lange wird man etwa warten müssen, wenn man...
Ach, Das geht sehr schnell.
Das geht sehr schnell, okay.
Es ist meine Hausnummer, da ist auch ein Anrufbeantworter drauf.
Okay.
Sonst habe ich wohl noch eine Handynummer.
Ja, also ich glaube, wer dich erreichen will jetzt, der wird dich auch erreichen.
Ja. Genau. Ich höre manchmal das Telefon nicht, weil ich gerade schwerhörig bin und draußen bin, aber ich antworte dann umgehend. Aber die müssen immer die Nummer angeben, die sie haben. Ich sehe das nicht auf meinem Telefon.
Wichtiger Hinweis, genau.
Ja, ganz wichtig. Nicht rufen Sie doch bitte zurück, sondern hier ist meine Nummer.
Ja? Okay, ganz wichtig. Also Nummer mit angeben. Ja. Das ist natürlich jetzt auch hier heute nur ein kleiner Ausschnitt. Also das Thema ist ja, also das weiß ich selbst, sehr, sehr weit und sehr, sehr, viele, mit vielen, vielen kleinen Facetten und vor allem hoch individuell. Das heißt, jede Person, die wahrscheinlich denn vor dir sitzt, hat halt auch seine eigene oder ihre eigene Geschichte und da werden auch die einzelnen Punkte dann einzeln betrachtet. Ja.
Drei Frauen haben das gleiche Problem und bei jedem ist ein anderer Hintergrund und eine andere Lösung.
Genau, also zum das sei den Frauen gesagt. Mhm. Genau. Ja,
danke.
Ich danke auch. Es war ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Was mir aufgefallen ist, auch, dass du diese Leidenschaft für dieses Thema hast und immer lebendiger wurdest, je mehr du in diesem Thema drin warst. Das war auf jeden Fall, das kenne ich auch von Rita, dass wenn Rita richtig mit einer Sache mitgeht, ich verweise jetzt nur auf den Podcast von vor 3 Wochen, dann hat sie auch genau diese Leidenschaft, die du für dieses Thema an den Tag legst. Ja. Genau, ich hoffe, dass vielleicht ein paar Leute dann bei dir vorbeikommen. Wie gesagt, so hat sich es nochmal verstanden, du machst das mit Gruppen und du machst das auch einzeln, aber momentan eher Einzelaufstellungen.
Ganz und gar Einzelaufstellungen, weil seit 2 Jahren, also durch diese ganze Corona-Zeit, konnte ich ja keine Gruppenaufstellungen machen.
Ja.
Ne? Also ich biete das einzeln an.
Ne? Okay. Vielen Dank. Ja, und liebe Hörerinnen und Hörer, wir hören uns den nächsten Freitag wieder. Ich hoffe, es hat euch, Ihnen gefallen. Und ja, einfach eine Rückmeldung geben dafür, ob wir euren Geschmack getroffen haben, ob euch das Thema auch interessiert hat, beziehungsweise ob ihr schon mal selber eine Aufstellung gemacht habt und was dabei rausgekommen ist. Uns würden das interessieren. Einfach eine kurze E-Mail an post@ritasrat.de oder wer mit WhatsApp bei Rita versorgt ist, der kann auch eine WhatsApp schreiben. Genau. Wir machen jetzt Schluss. Wir haben fast wieder eine Dreiviertelstunde heute geschafft, ohne dass Rita viel gesagt hat. Und das will auch was heißen. Aber keine Sorge, nächste Woche ist sie wieder da und dann kriegt sie wieder 90% Redezeit. Bis dann. Tschüss.